Hey, schön, dass du hier bist. Diese Folge ist schon vor Wochen als Videofolge kostenlos in der Podimo-App erschienen. Wenn du neue Folgen früher und gratis hören willst, hol dir einfach die App und schon kann's losgehen. Die neuesten Folgen warten dort übrigens schon heute auf dich. Den Link zur App findest du in den Shownotes.
So, das mag killefitzig klingen, aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass die Kinder die Unzulänglichkeit des Vaters lernen. Dass der Vater kein Held ist, sondern dass der ein Mensch ist, dass der Fehler macht. Dass der manchmal nicht weiter weiß, nicht weiter kann. So, das finde ich extrem schwer, um mir auch selber zu sagen, aber ich habe keine andere Wahl. Was soll ich machen?
Hallo zusammen, mein Name ist Sebastian Tigges und ihr hört oder schaut Männer weinen heimlich. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Als Gesellschaft sind wir vernarrt in patriarchale Heldengeschichten. Der Mann stellt sich seinem Dämon, überwindet ihn, steht auf, macht weiter und ist dann stärker, klarer, disziplinierter als je zuvor. Dafür bekommt er dann die Prinzessin oder eben Likes unter einem Video über moderne Vaterschaft. Ich bin da ja auch nicht frei von. Diese Art Geschichten, wie vor allem Männer ihre Geschichten erzählen, steckt ganz tief in uns drin. Auch die Geschichte meines Gastes könnte man so erzählen, als die eines Mannes, der durch einen Kraftakt die Kontrolle zurückerlangt hat. Aber das wäre nicht nur falsch, sondern würde auch genau in die patriarchale Falle tappen, dass wir Krisen immer wieder so erzählen, dass am Ende jemand stärker, klarer, kontrollierter dasteht, statt ehrlicher, fragiler, menschlicher. Mein Gast heute ist einer der beeindruckendsten Schauspieler der Gegenwart, so zum Beispiel in seinem Solostück Die Blechtrommel am Berliner Ensemble. Er ist Vater, Dozent und hilft Menschen mit ihrem Lampenfieber, weil er selber so lange damit gekämpft hat. Außerdem ist er jemand, bei dem man sich sofort verstanden fühlt und das ist, finde ich, eine der schönsten Eigenschaften, die ein Mensch haben kann. Herzlich willkommen, Nico Horonitsch.
Oh, jetzt könnte ich ja schon heulen. Das ist ja wunderschön gewesen. Dankeschön.
Nico, schön, dass du da bist.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Wie geht's dir?
Ich habe ein bisschen schwitzige Hände, bin ein bisschen aufgeregt und als sie uns gerade die Hand gegeben haben, habe ich es bei dir auch gemerkt.
Absolut.
Du bist auch ein bisschen aufgeregt. Ich habe als Schauspieler gefühlt 1000 Interviews gegeben über die Stücke, die ich spiele, über das neue Hörbuch, den neuen Film, aber irgendwie noch nie so richtig oder selten in der Öffentlichkeit so persönlich über mich gesprochen. Und als du mir geschrieben hast, das soll ausschließlich persönlich werden, habe ich ein bisschen Stress gekriegt. Also ich bin gespannt.
Wir kennen uns ja schon ein bisschen, wir haben uns ein paar Mal gesehen. 2-3 Mal getroffen, Kaffee getrunken und ich finde, du gibst mir, habe ich auch gerade im Einstiegsmonolog gesagt, mir zumindest, hast mir sehr schnell das Gefühl gegeben, dass du mich schon gut kennst. Hast du das schon mal gehört? So ein Feedback?
Tatsächlich oft. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Ich habe das Gefühl, vielleicht hat es damit zu tun, dass ich in Auseinandersetzung mit Menschen als allererstes auch nach dem Kontakt suche. Nach einem Verständnis oder vielleicht auch verstanden zu werden oder habe eine große Neugier in mir zu verstehen, was das Gegenüber beschäftigt und wer der Gegenüber so eigentlich ist. Das hat mich auch zu diesem Beruf Schauspieler gebracht. Letzten Endes jetzt auch zu diesem neuen Beruf Therapeut und Coach. Vielleicht kommt es aber auch aus der eigenen Unzulänglichkeit, dass ich das Gefühl habe, wenn ich am Anfang gleich alle Hüllen fallen lasse, ist es fürs Gegenüber auch leichter, die Hüllen fallen zu lassen. Und vielleicht kommt es daher. Ja.
Wir wollen mal ein bisschen anfangen mit deiner Prägung, als Mann vor allen Dingen. Willst du ein bisschen erzählen, wie du aufgewachsen bist?
Also ich bin sehr kleinbürgerlich aufgewachsen in Leipzig. Meine Eltern sind ganz normale Arbeiter. Mein Vater ist Kfz-Mechaniker, meine Mutter ist Kosmetikerin. Wir hatten mit Kunst überhaupt nicht an den Hut. Es gab irgendwie, glaube ich, 2 oder 3 Bücher bei uns zu Hause und wir waren relativ kunstfern. Und ich bin damals zur Grundschule gegangen und da kam das Leipziger Ballett in die Grundschule und das Leipziger Gewandhaus, ein Konzerthaus in Leipzig, und die haben Nachwuchs gesucht. Und da musste ich so ein bisschen vortanzen und so, musste meine Füße zeigen. Ich musste meine Füße zeigen. Die haben geguckt, wie die Füße gestellt sind von den Kindern. Und da haben sie gesehen, dass ich einen sehr schönen Spann habe. Das ist, dass ich verschone jetzt dich davon, meine Füße zu zeigen.
Kannst du mir nachher zeigen?
Kann ich dir nachher zeigen, genau. Oder für die Pluskunden kann man es dann nachher auch nochmal in im
Fußcontent.
Fußcontent machen, genau. Finde ich gut. Da haben die mich abgecheckt und haben so gesagt, wow, der hat einen schönen Ballettkörper, der könnte zum Ballett gehen. Und dann musste ich sozusagen vorsingen für dieses Konzerthaus, für den Chor dort, für den Kinderchor. Und haben sie herausgefunden, der hat eine schöne Stimme. Und dann konnte ich mir so aussuchen, will ich zum Ballett gehen oder zum Chor, und habe mir ausgesucht, ich möchte zum Chor gehen. Das ist für diese Frage, wie ich mit Männlichkeit umgehe oder auch toxischer Männlichkeit, ganz wichtig. Kommen wir vielleicht später zurück. Und dann bin ich mit 16 immer öfter ins Theater gegangen, habe mich für Theater interessiert, fand das so interessant, dass die da so viel rumschreien und so frei sein können und ihre Kräfte entfalten können, und fand diesen Live-Moment so spannend, dass ich mich dann entschieden habe, Schauspiel zu studieren. Eigentlich wollte ich Pilot werden, aber bin rot-grün-blind. Also die haben mich bei der Lufthansa nicht genommen. Es war noch so ein kleiner Zwischenschritt. Und bin dann Schauspieler geworden. Bin zur Schauspielschule gegangen. Das ist so der in a nutshell.
Und mit was für einem Männlichkeitsbild bist du groß geworden, würdest du sagen?
Naja, also ich hatte einen sehr, sehr strengen Großvater. Einen sehr leistungsorientierten Großvater, der, man muss dazu sagen, wir sind in der DDR aufgewachsen, wo es sehr viel um Arbeit, um Leistung ging, um Fleiß, sich die Sachen selber zu erarbeiten, um sich auch so ein bisschen so einen kleinen privaten Luxus von Reisen leisten zu können. Das war nicht selbstverständlich. Und das hat der auch sehr, sehr gut an mich weitergegeben, so als kleiner, zarter Junge, würde ich heute sagen, der ich war.
Inwiefern?
Ich glaube, ich war ein Sensibelchen. Ich war, glaube ich, sehr, sehr sensibel als Kind. Hab mir sehr viel sehr schnell zu Herzen genommen und war sehr offen für meine Umwelt. Vielleicht das, was du am Anfang gefragt hast, vielleicht hatte ich das schon als Kind. Ich weiß es nicht so genau. Kannte mich ja noch nicht als Kind. So. Und diese Großvaterfigur, der sehr streng war und sehr herrisch und auch brutal, würde ich jetzt sagen, in Verbindung mit diesem Leistungsanspruch in diesem semiprofessionellen Kinderchor, in dem ich war, in dem Gewandhaus, wo dreimal die Woche 3 Stunden Probe war, Leistungsüberprüfungen, wo wir auch wirklich, ich würde schon heute von seelischer Gewalt sprechen, seelischer Gewalt ausgesetzt waren.
Wie meinst du das?
Wir wurden angeschrien, ich wurde beispielsweise mal in einem Konzert, weil der Chorleiter, der so eine toxische männliche Figur in meinem Leben war, herausgefunden hat, dass ich eins dieser Weihnachtslieder nicht gut konnte, die auf der Weihnachtstournee gesungen wurden. Das hat er morgens im Hotel bei der Probe herausgefunden, hat er so einzeln aufstehen lassen und so die Leute vorsingen lassen. Und hat herausgefunden, dass ich dieses beschissene Weihnachtslied »O du lieber Hauswirt mein« nicht kenne oder nicht kann. Und hat mich am Abend in Gütersloh, das weiß ich noch, von der Bühne gehen lassen.
Wie alt warst du da?
9. Da musste ich, als dieses Lied zu Ende war, aus dieser Reihe raustreten, den Saal verlassen. Und als das Lied zu Ende war, durfte ich wiederkommen.
Vor Publikum?
Vor 500 Leute oder so, keine Ahnung. Aber das war kriege ich jetzt noch feuchte Hände, würde ich sagen, ein traumatisches Erweckungserlebnis für die Aufregung, die Panik, das Lampenfieber, was dann später kam. Aber die Frage, deine Frage war ja eher, was für ein Männerbild. Ich würde sagen, diese 2 und vielleicht noch 2, 3 Lehrer in der Schule waren für mich extrem prägende, negativ prägende, laute, mächtige, brutale Männer. Nie körperliche Gewalt, also nie Schläge oder so. Aber manchmal braucht es ja gar nicht. Manchmal ist es so ein seelischer Schlag von, du bist nicht genug. Du reist hier nicht. Da kann ich mir jeden x-beliebigen Jungen von der Straße holen, der singt das schöner aus als du. Kann ja viel brutaler sein. So.
Was hat das mit dir gemacht, wenn du dich als sensiblen Jungen beschreibst? Hat dich das irgendwie daran zweifeln lassen, dass du richtig bist?
Das Letzte ist eigentlich, das würde ich jetzt als Erwachsener sagen, das, was mich am meisten oder lange beschäftigt hat, dass mein Selbstwert geknüpft ist an das, was ich leiste oder als Performer auf die Bühne bringe, als Kind mit nach Hause bringe oder was auch immer. Also, dass es da nicht wirklich eine Abkopplung gab. Also, dass ich immer gedacht habe, ich müsste besonders gut sein, um angenommen zu werden. Ich müsste besonders schön singen, besonders gute Noten schreiben, besonders laut auf der Bühne sein. Und so, natürlich, selbstverständlich. Und ich würde sagen, dass dieser Wert Scham in meinem Leben eine lange, lange Zeit eine große Rolle gespielt hat.
Jetzt nicht mehr?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich schäme mich immer noch schnell, aber ich habe Mechanismen gelernt über die Jahre, dieses Gefühl zu integrieren, nicht wegzutun, weil dann meldet sich's ja wieder, sondern zu integrieren und anzunehmen und mich selbst zu befragen, ob das jetzt im Moment wirklich angemessen ist oder wie meine Perspektive zu verlassen und zu sagen, ich gucke mir das von außen an und muss feststellen, es gibt ja keinen Grund, mich zu schämen jetzt hier im Moment. Aber Scham auf der ersten Probe zum Beispiel oder beim ersten Drehtag oder wie wir jetzt hier anfangen zu reden und sich dabei zu befragen, ist das überhaupt interessant, interessiert das irgendjemanden? Das ist mir schon auch irgendwie bekannt und bewusst. Also manchmal wünschte ich, ich wäre irgendwie da selbstbewusster oder könnte irgendwie klar sagen, ist mir doch wurscht, was das Gegenüber darüber denkt, ist aber nicht so.
Du wirkst ja sehr selbstbewusst. Das ist meine Wahrnehmung.
Vielen Dank. Du auch.
Ja, das. Ich würde sagen, also das kriege ich manchmal zu hören und denke ich mir, sag mal, hast du mich überhaupt nicht verstanden?
Ja, genau das ist das, wie es mir auch geht. Als ich meinem ehemaligen Intendanten Oliver Rehse vom Berliner Ensemble vor der Drei-Groschen-Oper-Premiere, wo ich wirklich in die Asche gegangen bin. Da wusste ich, es ist die New York Times da, die Washington Post und das ganze Universum schaut auf uns. So hat sich das angefühlt. Ist der zu mir in die Garderobe gekommen und hat mir so männlich auf die Schulter, ah, das machst du, hä? Das machst du, hä? Und ich hätte kotzen können vor Aufregung. Ich war so schlimm aufgeregt. Da guckt er mir an und meinte, bist du etwa aufgeregt? Ich sag, ja, wie die Hölle. Man sagt, hey, du doch nicht, du bist doch eine Rampensau. Vielleicht ist es nur eine Kompensation, vielleicht ist es nur der Angriff, damit man sich nicht zeigen muss, aber das kriege ich auch immer wieder zu hören. Du doch nicht.
Du sagst, vielleicht ist es eine Kompensation, hast du nicht das Gefühl, dass du das dann aktiv machst, wenn du auf die Bühne trittst? Also ich habe dich schon häufiger auf der Bühne gesehen und du bist eine wahnsinnige Erscheinung. Also du in diesem Stück Blechtrommel, was ich im Einstiegsmonolog erwähnt habe, das habe ich gesehen, du bist 2 Stunden allein auf der Bühne. Und danach saß ich so da, hab laut geklatscht und dachte aber so, unfassbar, wie du das abreißt und was du dann für eine Präsenz hast. Du bindest das Publikum dann irgendwie für mich auf eine sehr beeindruckende Art und Weise ein. Ich kann mir das auch eher schlecht vorstellen, dass du davor so hinter der Bühne sitzt und denkst, oh mein Gott, ist das wirklich so? Und gehst du dann bewusst in dieses Kraftvolle?
Na, sowohl als auch. Vielleicht ist es irgendwo in der Mitte. Also ich habe das jetzt 150 Mal gespielt über die letzten 10 Jahre. Also das ist mit mir gewachsen. Am Anfang waren die Schuhe auch noch sehr groß. Also da gab es am Anfang wirklich noch eine Pause dazwischen, weil ich es noch nicht hingekriegt habe, den ganzen Bogen von 2 Stunden zu spielen. Die Pause haben wir dann so nach 20, 30 Vorstellungen weglassen können, weil ich es ganz gut hinbekommen habe. Und es gibt in diesem Stück halt so kleine mentale Tricks und Kniffe, kleine körperliche Tricks und Kniffe, die mir helfen, immer wieder bei mir selber ins Reset zu gehen und anzukommen und zu sagen, okay, das habe ich jetzt bis hierhin geschafft, jetzt machen wir den nächsten Schritt. Also das sich zu zerlegen und nicht den ganzen Bogen sozusagen anzunehmen. Sage ich auch mal meinen Klienten, guckt euch das irgendwie, zerlegt euch diese große Aufgabe, die ihr machen müsst, in 20 kleine Aufgaben und arbeitet, wie bei Momo, der Straßenfeger sagt, Stück für Stück die Straße fegen und nicht bis ans Ende gucken, sondern Stück für Stück immer schön machen. Das ist über Jahre antrainiert, angelernt, erlebt, dass es gut geht, Konditionierung, dass es jetzt halt so ist, wie es ist. Aber es gibt Vorstellungen, da merke ich krieg's nicht gut hin oder die Leute interessieren sich nicht oder vermeintlich interessieren sie sich nicht oder ich interessiere mich nicht für mich oder whatever. Da ist es dann wieder Arbeit, ja.
Was ist das für ein Moment, wo du denkst, das Publikum interessiert es nicht?
Ja, dann denke ich erstmal, leck mich doch am Arsch. Was soll das denn?
Wie kommst du dann überhaupt auf die Idee? Du siehst es, also du stehst da oben auf der Bühne.
Naja, es ist ein Gefühl. Also wir sind in diesem Raum, wir sind kollektiv in diesem Raum und ich habe ja all meine Sensoren und all meine Antennen offen wahrzunehmen, was da passiert in dem Raum. Dann habe ich auch veranlasst, dass das Saallicht immer so ein bisschen an ist, weil ich das liebe, den Menschen ins Gesicht zu gucken. Ich finde nichts schlimmer, als so eine Performance zu machen, wo man da sitzt und was abliefert. So wie in der Schule habe ich mein Gedicht fein aufgesagt, jetzt kriege ich eine 1 und darf nach Hause gehen. Sondern ich will wissen, wer da ist. Wer guckt mich da an? Ich finde das interessant zu sehen, dass die da unten knutschen. Der alte Typ da spielt auf seinem Handy rum und ich liebe das, die ganze Bandbreite. Aber der Kontakt, und da sind wir wieder am Anfang, birgt Risiken. Und das Risiko ist, verletzt zu werden. Das Risiko ist, dass das Gedankenkarussell losgeht und man überlegt, warum spielt denn jetzt am Handy? Interessiert die das nicht oder was?
Gehst du dann wieder zurück zum Moment auf der Bühne als 9-Jähriger, wo du von der Bühne geschickt wurdest, oder?
Wahrscheinlich schon. Aber anders jetzt, weil als Neunjähriger wurde ich von der Bühne geschickt und bin eigentlich nur ein Opfer gewesen. Da wurde was mit mir gemacht, wo ich mich nicht wehren konnte. Jetzt wehre ich mich dagegen. Speziell diese Situation neulich auf der Bühne mit dem Handy. Das war echt irgendwie ein krasser Moment. So, die saß da und hat das Handy geglotzt, so die ganze Zeit. Und erstmal dachte ich, okay, wer weiß, vielleicht ist die Babysitterin zu Hause umgekippt oder das Kind hat das Bett vollgekotzt, kennen wir alle, so. Und hab dann zwei, drei Mal hingeguckt und ihr zu verstehen gegeben, ich habe das gesehen. Also, ich habe es gesehen. Naja, sie hat das auch sehr anerkannt, dass ich es gesehen habe und packte das Handy wieder weg und guckte dann noch zwei, drei Mal auf dieses Telefon. Und dann dachte ich, so, ganz schön frech. So, ich meine, es kostet mich auch was hier. Ich mache das jetzt nicht nur für mich, sondern auch für euch. Und er hat da immer wieder drauf geguckt. So. Und die Umliegenden waren auch schon irritiert irgendwie. Und sie hat es dann aber auch immer wieder weggesteckt. Also ich dachte mir, was ist da jetzt los? Und dann habe ich aufgehört zu spielen und bin davor an die Rampe gegangen und habe gesagt, also das, was ich hier tue, das liebe ich sehr. Das ist aber auch sehr, sehr anstrengend. Und ich nehme die ganze Zeit wahr, dass sie die einzige hier von 800 Leuten sind, die ganze Zeit aufs Handy guckt. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder sie gehen jetzt oder ich gehe. Und da war sie total konsterniert und dann bin ich von der Bühne gegangen. Nee. Bin ich gegangen zum Inspizienten, hatte Puls natürlich, dachte so, oh Gott, was habe ich getan? Krass, okay, wieder von der eigenen Rutzpe erschrocken. Aber die Umsitzenden haben sie dann freundlich nach draußen begleitet. Die waren dann weg.
Oh, wow.
Naja, mein Gott, was soll denn das? Also ich meine, wenn es die anderen stört, wenn es mich stört, sollen sie doch draußen machen.
Dann müssen wir da rein.
Wenn sie es einmal gemacht hätte, geschenkt. Zweimal geschenkt, aber so constantly. Dankeschön.
Was ich mich frage, du hast als Junge im Leipziger Gewandhauschor gesungen und hast dann diese Erfahrung gemacht, die du gerade geschildert hast.
Mhm.
Was hat dich dazu bewogen zu sagen, ja, Bühne ist richtig geil, ich werde jetzt Schauspieler? Warum hast du nicht gesagt, boah, ich werde jetzt Schreiner, ohne Publikum?
Ich habe darüber sehr viel nachgedacht. Hab darüber auch in Therapien viel nachgedacht, weil mich das viel Zeit gekostet hat, diese Männerfiguren aus meinem Leben zu kicken.
Mhm.
Diese Stimmen aus dem Leben zu kegeln.
Wann hast du diese Therapien gemacht?
Mit 18, als ich auf die Schauspielschule gekommen bin, habe ich gemerkt, ist der ganze Dreck hochgespült worden aus der Kindheit sozusagen, was ich da erleben musste, mit schlimmsten Panikattacken, dass ich nicht mehr Bus fahren konnte, nicht mehr, manchmal auch nicht rausgehen wollte, nicht in Gesellschaft essen konnte, die ganze Bandbreite.
Als 18-Jähriger?
Als 18-, 19-Jähriger, genau, hier in Berlin.
Und das würdest du zurückführen auf die Erfahrung im Chor?
Ja, das ist auf den Druck, in der Masse perfekt zu bestehen. Da ist irgendetwas gewesen. Ich spreche heute von den Kellerkindern, die wir immer schön in den Keller tun, unsere unbewältigten Traumata, Probleme, mit denen wir eigentlich gar nichts mehr zu tun haben wollen. Die tun wir irgendwo hin, aber die melden sich natürlich genau in den Momenten, wo wir es überhaupt nicht brauchen können. Und so war es im Schauspielstudium. Also auch ein Studium, wo man sich öffnet, wo es um Öffnung geht, wo es um Selbstreflexion geht, wo es darum geht, auf eine Bühne zu gehen, sichtbar zu werden, wie bei Boys, zeige deine Wunde. Da geht's ja drum. Das ist das einzig Interessante. Interessiert ja nicht, auf der Bühne vom glücklichen Menschen zu erzählen, sondern man soll sich mit seinen Widersprüchen erfassen.
Und warum wolltest du das nach diesen Erfahrungen?
Da spülte es hoch und da hatte ich das erste Mal Kontakt mit mir, würde ich sagen. Warum ich das machen wollte, ich glaube, unbewusst war das eine Flucht nach vorne. Das nicht gesehene Kind, das nicht geliebte Kind von 2, 3, 4, 5 wichtigen Personen in dieser Zeit gerade. Ich erlebe meine Eltern auch als, wenn ich das zurückerinnere, als sehr überfordert mit der Situation, so ein komisches Sensibelchen als Kind zu haben.
Inwiefern?
Naja, der Junge redet nicht mehr, der Junge wird immer dünner, der Junge wird schlecht in der Schule, was ist da los? Oh, das nervt, dann hatte mein Vater noch einen schweren Unfall, mein Bruder wurde geboren, Überforderung, Überforderung. 3 Umzüge und zwischendrin so ein komischer Weirdo, der nicht funktioniert. So.
Haben deine Eltern das mitbekommen, wie es dir ging in dem Chor?
Ja.
Was glaubst du, oder glaubst du, sie hätten da irgendwas anders machen können?
Das ist eine sehr schmerzhafte Frage, weil ein guter Freund von mir, Michel Friedmann, dem ich die Geschichte mal erzählt hat mich gefragt, warum haben die dich nicht gerettet? Und die Frage ist ungelöst. Die weiß ich nicht. Sie sagen heute, ja, das war doch so toll in dem Chor, da konntest du die Tourneen machen Und du hattest deine Freunde alle da. Und ich wollte komischerweise auch da wieder hin, weil meine Freunde da waren. Aber ich erinnere mich, dass ich da immer hingegangen bin mit schlimmstem Herzklopfen, manchmal weinend, weil ich da nicht mehr hingehen wollte. Und wie im Wahn, enthusiastisch, voller Freude, dass die Probe vorbei ist und ich davongekommen bin, weggerannt bin von dort. Und heute selber Kinderabend frage ich mich auch, warum hat mich da niemand rausgeholt? Und ich glaube, diese Ohnmachtserfahrung hat dazu geführt, dass ich dann mit 18, 19 gesagt habe, ich will nie wieder im Dunkeln stehen, ich will ins Licht. Ich will in die Bühne, ich will darauf, ich möchte selber entscheiden, ich möchte den Rhythmus selber machen. Und ich möchte selber sozusagen meine Geschichte schreiben und nicht mehr, dass irgendjemand über mich verfügt. Ist dann natürlich anders gekommen, weil da habe ich Regisseure kennengelernt, die es genauso gemacht haben. Aber das ist so der Grund, glaube ich. Küchenpsychologisch, während wir hier bei Podimo sitzen.
Also du hast dich quasi selbst ermächtigt. Also man hätte ja sagen können, die natürliche Reaktion wäre gewesen, ich will mit dem ganzen Scheiß nichts mehr zu tun haben. Bühne kann mich mal, aber du hast ja das Gegenteil gemacht.
Na, es hatte, glaube ich, was Befreiendes. Ich habe damals zum Beispiel die junge Constanze Becker damals in Leipzig auf der Bühne gesehen. Da war die so blutjung, gerade von der Schauspielschule. Und mich hat diese Urgewalt so fasziniert. Die gehen da hoch und die schenken sich nichts. Die verhandeln ihre Probleme laut, offen, schonungslos. Und das war zu Hause nicht der Fall. Das war in diesem Chor nicht der Fall. Konformitätsdruck, Enge, klassische Musik, Leistungsdruck. Und ich hatte das Gefühl, wenn ich nicht irgendwas tue, implodiere ich wahrscheinlich. Dann implodiere ich. Also habe ich mich wahrscheinlich eher fürs Explodieren entschieden. Und ich habe neulich mal wieder mein Skript von der Aufnahmeprüfung gesehen an der Ernst-Busch-Schauspielschule. Das hat man mir gezeigt, was die damals über mich geschrieben haben, als die mich mit 18 da aufgenommen haben. Das fand ich total interessant. Die haben geschrieben, der hat absolut keine Ahnung, wovon er spricht. Aber die Energie ist überwältigend.
Ja.
Und das kann ich mir nur so erklären, dass es so war wie Help. Ich muss raus. Ich muss irgendwie aus mir raus. Ich muss das brechen, zersprengen, aufmachen. Das muss Luft kriegen. So. Nur so kann ich mir das erklären, ehrlich gesagt.
Dann warst du in der Schauspielschule und dann hast du dein erstes Engagement. Ich glaube, eine der ersten größeren Rollen, die du gespielt hast, war Don Carlos.
Ja.
Willst du uns ein bisschen mitnehmen in die erste Vorstellung als Don Carlos?
Also wenn du mich so fragst, würde ich Nein sagen, das führt ja nirgendwo hin.
Dann wirst du mich jetzt auflaufen
lassen. Nein, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Ich kann darüber sprechen. Ich habe da auch schon drüber gesprochen, aber es ist auch von den 5 traumatischen Erfahrungen in meinem Leben ist das eine davon.
Dann haben wir jetzt schon 2 von 5.
Ja, genau. Vielleicht. Vielleicht kommen wir am Ende wirklich auf die 5. Vielleicht bin ich so mutig, alle 5 zu erzählen. Don Carlos, 3,5 Stunden, Schiller, erste Rolle in München. Das ist zum Scheitern verurteilt. Irgendjemand hat sich wieder für diese Energie interessiert wahrscheinlich, hat gesagt, oh, den Junge engagieren wir jetzt. Der ist ja krass, der reißt uns ja die Hütte ab. Ja, aber ich war seelisch noch gar nicht in der Lage. Mein Körper war noch gar nicht in der Lage. Ich bin da reingeschlittert, hab da mit dem tollen Friedrich Mücke zusammen Don Carlos gespielt. Er hat Posa gespielt, ich habe Carlos gespielt und ich kann mich an die Premiere gar nicht mehr erinnern. Das war ein solcher Klaustro-Ritt. Ich dachte nur immer nur, ich will von der Bühne, ich will hier nicht sein. Ich habe so viele Lines, ich erinnere mich gar nicht, ich muss gleich kotzen, ich glaube, ich höre auf. Ich habe immer gedacht, jetzt muss ich sofort irgendwie dieses Stück beenden. Und ich bin dann irgendwie durchgekommen, aber das war so der zweite Schub von Therapiebedürftigkeit, weil ich so gemerkt habe, das, was ich in der Schauspielschule aus der Kindheit aufgearbeitet habe, das kann ich noch nicht so richtig transferieren in diesen Leistungsdruck, der dann plötzlich mit diesen Hauptrollen auf mich zukommt. Und habe dann in München die zweite Therapie gemacht, wo ich mich ganz bewusst um Leistungsdruck gekümmert habe. Weil der ja da plötzlich kam. Also ich war auf der Schauspielschule, da fing das schon an so, Spielen ist nicht nur Spaß, sondern es wird vergleichbar, was du machst. So. Mhm. Und dann plötzlich ging es in so ein Business, wir müssen hier Karten mit dem Käse verkaufen, den du da auf der Bühne machst. So. Also das war die zweite krasse Erfahrung.
Hast du dich mehr mit männlichen Schauspielkollegen verglichen?
Verglichen? Wenn du fragst, umgeben, würde ich immer sagen, mit weiblichen mehr. Verglichen natürlich.
Warum umgeben mehr mit weiblichen?
Oh, weil es irgendwie schöner ist, sich mit Frauen zu umgeben als mit Männern.
Warum?
Ich glaube, weil Frauen über ihre Gefühle sprechen. Deswegen liebe ich deinen Podcast so. weil es eine furchtbare Männerkrankheit ist, nicht über Gefühle zu sprechen.
Auch Schauspieler, die das ja, also ich von außen würde jetzt vermuten, dass Schauspieler vielleicht eher in Kontakt sind mit ihren Gefühlen.
Nein. Ja, vielleicht mit ihren Gefühlen, aber nicht interessiert an den Gefühlen vom Gegenüber.
Nee?
Nee. Also ich gebe da den Witz, wie findest du unter 1000 Menschen den einen Schauspieler? Er sagt's dir. So, also ist so. Ich hatte eh schon nicht viele Männerfreundschaften, was ich sehr schade finde. Ich crave das auch, ich suche auch danach. Nach coolen Männern, Männervorbildern, die mich interessieren, an denen ich mich reiben kann. Aber ich habe mich natürlich auch mit männlichen Schauspielern verglichen und damals gab es bei mir so ganz simple Werte wie Körpergröße. So. Mhm. Ich bin 1,76, das ist nicht so groß. Sieht immer kacke aus auf der Bühne, wenn du ein kleiner Mann bist. Und dann kommt irgendwie so ein Hühner rein, der 2 Meter groß ist, der sagt, hallo. Dann stehst du da als Mickey Maus.
Sagst, so fühlst du dich dann.
Hallo, ja. Klar, und das kompensieren ja auch großartige Schauspieler wie Wuttke zum Beispiel über ihre Energie. Wuttke fackelt ja auch die Bühne ab. Sein irrer, sexy, potenter, geiler Schauspieler. Ich liebe Wuttke. Aber der geht mir, keine Ahnung, der geht mir bis zum Becken oder so. Ich habe immer das Gefühl, dass die kleinen Männer, gerade bei den kleinen Schauspielern, dadurch noch viel mehr machen oder meinen, machen zu müssen. Und so war es bei mir auch. Ja. Ich wäre gerne mal ein bisschen größer gewesen.
Ja?
Ja, verdammt. Es wird, glaube ich, nichts mehr.
Wann hast du das erstmal gedacht?
Weiß ich nicht mehr, aber ich denke es heute noch. Als du vorhin Hallo gesagt hast und wir uns umarmt haben, dachte ich auch so, scheiße, mein Gesicht ist in seinem Krawattenknoten. Ist doch kacke. Also, kennst du das nicht? Das hast du nicht wahrscheinlich. Wie groß bist du?
Nee, das mit der Größe habe ich nicht, ich bin 1,93.
Da will man auch gerne kleiner sein, ne? Das hat man auch so, dass man so, die sehr Großen machen sich dann immer so kleiner.
Ja, mir wird immer nachgesagt, ich hätte so ein bisschen eine gekrümmte Haltung. Und ich glaube, das liegt natürlich daran, dass ich versuche,
auf Augenhöhe zu kommen.
Genau. Hm. Und dann muss ich mich ein bisschen bücken.
Ja, Körpergröße ist doch bei Männern total ein Thema.
Ja.
Findest du nicht?
Ja, doch schon. Klar, ich spreche da aus einer anderen Position. Ich habe andere Probleme mit meinem Körper. Also die Größe ist jetzt nicht das Problem. Aber natürlich denke ich, wenn ich Leute angucke, die irgendwie krass durchtrainiert sind oder so, oder irgendwie auch eine bessere Körperbeherrschung haben, was ich bei dir zum Beispiel bewundere. Du hast irgendwie eine Körperspannung auf der Bühne und ich hänge da immer so rum. Und hänge irgendwie.
Ja, aber das ist ja auch Handwerk. Also das lernen wir vier Jahre im Schauspielstudium und dann auch die Berufserfahrung. Also irgendwo müssen 20 Jahre Berufserfahrung ja auch sein, oder?
Ja.
Aber sag mal, trainierst du deswegen so viel?
Ja.
Um?
Das ist ja ein neues Ding.
Um warum?
Naja, um...
For the girls, oder?
Ja, am Ende vielleicht auch for the girls, aber wenn ich mich im Spiegel angucke, dann, da habe ich mir nie gefallen. Also vor allen Dingen nackt nicht. Ich bin nie, auch nicht alleine in der Wohnung nackt rumgelaufen, weil ich mich nackt nicht annähernd attraktiv fand, weil ich natürlich ein anderes Männerbild im Kopf habe. Ein Mann muss irgendwie einigermaßen muskulös sein und ich bin halt groß und schlaksig.
Ja.
Und das ist jetzt in meiner Vorstellung nicht das Ideal eines Mannes.
Aber das ist doch ein totaler Käse eigentlich, oder wo kommt das denn her? Warum ist das, ich glaube, wenn du jetzt 90% oder 100 Frauen fragst, würden die jetzt bestimmt 90 sagen, es ist mir überhaupt nicht wichtig mit den Muskeln. Viel wichtiger ist mir, dass du lustig bist, dass du klug bist, dass du mich verstehst, mich siehst and so on. Warum kommt es, dass wir das dann denken, dass das ein Wert ist?
Ja, das glaube ich denen dann nicht. Weil das Ideal...
Doch, ich muss denen das glauben. Sonst bin ich aber verloren im Posten.
Das Ideal, was wir im Medium präsentiert bekommen, ist ja ein anderes.
Ach, das scheiß Sportthema. Mein Vater war Leistungssportler, sind wir wieder bei der Leistung. Der war Boxer in der DDR.
Oh.
Richtig Europameister im Boxen und so. Also, der ist verzweifelt.
Wieso ist der verzweifelt?
Ja, weil sein erster Sohn, ich, keinen Bock auf Sport hatte und sein zweiter Sohn keinen Bock auf Sport hatte und alle ihn nur belächeln. Deswegen versucht das jetzt mit meinen Kindern, denen jetzt schon mit 2 das Fahrradfahren beizubringen, damit da irgendjemand Sport macht in der Familie. Katastrophe.
Wie war denn dein Vater dann so? Du hast jetzt über deinen Großvater gesprochen?
Ja. Mein Vater war eigentlich seiner Zeit voraus, also er lebt noch, es klingt so wie als war, er ist eigentlich seiner Zeit weit voraus, er ist so ein Babyboomer, in diesen Babyboomer-Jahren geboren, aber hat sich mit meiner Mutter eigentlich immer alles aufgeteilt zu Hause. Die haben sich wirklich die Care-Work geteilt, so wie wir beide das ja eigentlich auch versuchen. Wobei ich finde, dass es eigentlich beim Versuch bleibt, weil man muss ehrlich sagen, die Frauen machen mehr als wir.
Warum ist das so bei dir? Warum nimmst du es so wahr? Also wenn du versuchst...
Weil ich wahrnehme, wie krass meine Frau ist.
Inwiefern?
Weil die alles kann und alles macht und irgendwie noch Kräfte dabei entwickelt, wo ich denke, okay, jetzt steige ich aus. Wir haben gerade Nachtschreck zu Hause, die Kinder schreien nachts manchmal eine Stunde durch. Die bleibt ruhig. Die schafft das, die Kinder zu beruhigen und spielt dann am nächsten Tag trotzdem ein Konzert.
So. Was macht das mit dir? Denkst du dann?
Ja, diese Unzulänglichkeit, nur der Vater zu sein, ist manchmal echt hart. Ich habe einen Post von dir gesehen, der hat mich sehr berührt. Ich bin jetzt alleinerziehender Vater und merke, ich bin dann nur alleine verantwortlich, wenn die Kinder bei mir sind. Und ich erlebe das ähnlich. Meine Frau ist bei den Berliner Philharmonikern Geigerin und die muss viel auf Tournee fahren. Und dann habe ich die Kinder alleine. Also meine Eltern kommen da mal vorbei, aber ich habe die auch viel alleine. Und es ist ja praktisch auch wie alleinerziehend in dem Moment. Und ich finde das so eine krasse Aufgabe. Also Chapeau vor allen wie dir, alle Frauen da draußen, die das alleine machen. Alleine zu sein mit der Verantwortung und auch mit all den Fragen, die die Kinder dir stellen. Oder sich abends nicht zu bespiegeln mit deiner Partnerin, deinem Partner, wie das war. Oder sich gegenseitig zu encouragen, wieder am nächsten Morgen aufzustehen. Ich finde das irre.
Ich mach's ja nicht alleine, ne? Also ich
natürlich, aber wenn sie bei dir sind, sind sie ja bei dir. Ja. So. Aber die Frage war, wie mein Vater da war. Mein Vater war derzeit wirklich sehr weit voraus. Der hat sich das komplett geteilt und ich glaube, das habe ich auch mit übernommen, dass ich von Anfang an das Gefühl hatte, diese toxische Männlichkeit, das will ich nicht haben. Das passt nicht zu mir. So war mein Vater nicht, hat mir das anders vorgelebt. Das kann nicht gut sein. Das ist nicht richtig, dass Männer besser sind als Frauen, dass Männer nicht den Geschirrspüler ausräumen müssen, dass Männer sagen dürfen, ich weiß ja gar nicht, wie Kochen geht. Dieser ganze Shit, den auch Männer heute noch erzählen, das hat mir mein Vater anders vorgelebt. So.
Und ertappst du dich manchmal trotzdem dabei, wie du da reinrutscht automatisch?
Ja, natürlich, ich sage auch, ich mach die Wäsche nicht so gerne. Ich mach dafür was anderes.
Was denn?
So, was denn? Genau, das sagt dann meine Frau auch immer. Was denn eigentlich? Was möchtest du denn machen? Wir haben wirklich uns hingesetzt und so eine Liste aufgeschrieben, ne, wo draufsteht, was zu tun ist. Da sind so, keine Ahnung, vielleicht 50 Punkte drauf.
Eine Menge, ne? Wenn man das dann so unterschreibt.
Gruselig. Und ja. Eine Menge. Und da sind wir wieder dabei, geteilte Carework. 3/4 hat meine Frau gesagt, mache ich. Und ich war vorher felsenfest der Überzeugung, wir machen doch das Gleiche. Nee, überhaupt nicht. Allein schon den Mental Load mitzudenken, was Mütter oder viele Mütter im Hinterkopf haben, was die Kinder zu tun, zu machen, zu impfen und so weiter und so fort. Wo ich nur als Vater sage, wieso, denen geht's doch gut. Was regst du dich denn auf? Sind doch glücklich, sind doch gesund. Das ist eine krasse Aufgabe, finde ich.
Und was tust du da dafür, dass das gleichberechtigter wird bei euch? Oder ziehst du dich manchmal auch halb bewusst raus und denkst, ach, solange es läuft?
Nee, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Das fühlt sich für mich falsch an und fühlt sich irgendwie. Ich würde sagen, bei uns beiden ist es so, es bestünde eher die Gefahr, dass der andere für den anderen zu viel übernimmt, damit der jeweils andere ein bisschen frei hat. Das merken wir ganz deutlich, dass wir so sagen müssen, Moment mal, stopp. Du musst jetzt nicht das machen, das ist meine Aufgabe. Ja, aber du hast doch so schlecht geschlafen. Nee, aber du auch. Schluss, jetzt ist hier die Linie. Also eher so, das klingt jetzt so cheesy, aber darin steckt natürlich die gleiche Gefahr. Nämlich, dass man sich und seine Bedürfnisse übergeht, bloß um dem anderen zu helfen. Und plötzlich hat man ja 3 Kinder zu Hause.
So. Ja.
Also.
Ja. Plötzlich hat man 3 Kinder.
Ja, das ist.
Also ja. Du hast Zwillinge.
Ich habe Zwillinge, ja, aber es könnte sein.
Es könnte sein,
dass das dritte schon unterwegs ist. Man weiß es nicht.
Und sag mal, deine Rolle als Vater, du hast jetzt über die Herausforderung innerhalb der Beziehung, also zwischen deiner Partnerin und dir gesprochen. Wie ist das in der Schauspielerei? Stößt du da an Grenzen? Wenn du sagst, du willst dir die Care-Arbeit mit deiner Frau teilen und so weiter und so fort, die ist häufiger mal auf Konzertreisen. Mhm. Was macht das mit deinem Vereinbarkeit mit deinem Job?
Ich würde sagen, man stößt, also meine Frau als auch ich, in der Kunst sehr an seine Grenzen mit dem Elternsein, weil die Kunst, wenn man sie so ausübt wie wir, also hauptberuflich, sich wunderbar ins Leben reinfrisst und wahnsinnig viele Teile übernimmt davon. Das heißt, in meinem Beruf werden Probenzeiten nicht eingehalten, man probt da mal eine halbe Stunde länger. Ach, lass uns mal am Samstag doch eine Probe machen. Ah, jetzt doch Generalprobe, es muss jetzt mal irgendwie Open End gehen. Wir treffen uns in der Kantine und machen Kritik bis 1 Uhr. Das sozusagen auf der Orga-Seite ist extrem schwierig. Ich hatte jetzt gerade einen Dreh, wo ich richtig als Hauptrolle besetzt war und richtig viele Drehtage hatte. Und wir sind in diesen Drehtag mit dem Zeitpensum nicht hingekommen. Und plötzlich verlängerte sich dieser Dreh. Es kam immer mehr Drehtage hinzu, was natürlich für die finanzielle Seite total gut ist. Aber der absolute Planungs-Super-GAU für meine Frau, die sagt, ich muss arbeiten, ich muss nach Japan fliegen. Wie stellst du dir das vor? Und da kann ich auch nicht sagen, ja, aber es ist mein Film, ich spiele ja die Hauptrolle, also es hält sich bitte mal wichtig oder so. Also, ne, ist ja irgendwie gleichwertig. Das ist sozusagen die Orga-Seite, die ist extrem schwierig. Und auf der anderen Seite, die körperliche Seite von Schlafentzug, von Sorgen, die man hat, weil das Kind krank ist, dann trotzdem abends zur Vorstellung müssen oder keine Zeit gehabt zu haben, Text zu lernen. Was das bedeutet, gehst irgendwie zum Set und sagst, scheiße, ich gucke mir die Sache jetzt mal eben schnell im Trailer an und merke, das so kann ich und will ich eigentlich gar nicht arbeiten. Also dieser ständige Spagat von, da muss ich hin, hier muss ich aber auch sein, in der Mitte mache ich noch das, allen Aufgaben eigentlich nur hinterher zu hinken, finde ich in dieser Lebensphase jetzt, so schön die ist, extrem belastend. Und da sind wir schon privilegiert und haben zweimal die Woche eine Kinderfrau, die mit den Kindern spazieren geht für 3 Stunden. Da kommen meine Eltern schon. Und trotzdem, du hast ja nach dem Beruf gefragt, war für mich klar, als die Kinder kamen und es hieß, es sind Zwillinge, ich muss aus dem festen Engagement raus. Ich kann nicht mehr 15 Abende im Monat spielen. Nicht mit einer Frau, die um die Welt tourt mit den Berliner Philharmonikern. Das geht nicht.
Hast du für dich entschieden, es ging nicht?
Ich habe das für mich entschieden, weil ich auch ein Vater sein will, der da ist. Ich hatte natürlich die Möglichkeit zu sagen, wir haben das beide auch besprochen, wollen wir uns eine Nanny nehmen, ein Au-pair, dass wir beide voll arbeiten können. Aber ich muss dir sagen, ich habe 20 Jahre lang mich als Schauspieler an meinem Ego satt gefressen. Also es ging nur um mich, wie ich auf der Bühne bin, was ich als nächstes für eine Rolle spielen möchte, wo ich in den Urlaub hinfahren möchte, was mache ich mit dem schönen Geld, and so on, and so on. Und dann kamen diese wunderbaren Zwillinge in unser Leben und ich habe mir gesagt, ich will jetzt da sein für die. Ich will ein Vater sein, der da ist. Und es war für mich richtig ein Vorgang von diesem alten Ich betrauern, was ich war, was ich hatte, was mich auch, wo ich auch dankbar bin, dass es mich bis an den Punkt gebracht hat, wo ich war. Aber dieses alte Ich hatte irgendwie nicht mehr so die Mittel für die Aufgaben, die jetzt vor mir stehen, die jetzt kommen, die ich ja irgendwie noch gar nicht kannte. Aber ich habe schon gemerkt, es läuft hier so nicht weiter. Und habe mir dann irgendwie so wie so ein neues Mindset gebaut, wie jetzt gibt's ein neues Ich, einen neuen Held, der mich an der Hand nimmt und sagt, wir gehen jetzt in diese Story ein. Du sagst mal Tschüss zum Protagonisten, Schauspieler, Ego, Wackel mit dem Hintern, Mackie Messer-Typ und jetzt bist du mal Vater und guckst mal, was da für dich dabei ist.
War das schmerzhaft?
Sehr. Sehr. Es hat auch gedauert. Es war auch schmerzhaft, dass die anderen dann plötzlich die Hauptrollen bekommen haben. Es war auch schmerzhaft zu merken, dass es körperliche Grenzen gibt, die es vorher noch nicht gab. Also du hast Blechtrommel angesprochen, da war bis zur Erschöpfung habe ich das gespielt manchmal, bis das mir halb schwarz vor Augen wurde und ich mich festhalten musste. Ich fand das geil, an die Grenze zu gehen. Jetzt weiß ich, wenn die Vorstellung zu Ende ist, beginnt die zweite Vorstellung zu Hause. Das heißt, die wachen nachts auf, ich muss irgendwie da sein und am nächsten Morgen geht's weiter. Also auch die körperlichen Grenzen zu merken, ich kann das gar nicht mehr so leisten, war schmerzhaft. Ebenso schmerzhaft wie festzustellen, dass die Auftraggeber, die Regisseure, die Intendanten, das dann plötzlich gar nicht mehr so interessant fanden, wenn es Grenzen gab.
Ja, ja.
Und sich dann anders verhalten haben oder mich auch dann gezwungen haben, Entscheidungen zu treffen, die schwer waren, schmerzhaft waren, zu gehen zum Beispiel. Wo ich gemerkt habe, es ist nicht vorgesehen, hier in diesem Kunstbetrieb wirklich ein Vater zu sein, der einsteht für seine Kinder, für seine Frau und der nicht sagt, tschüss, ich bin jetzt 2 Wochen in Australien, macht mal alleine. Ihr seid zwar erst 4 Monate alt, ihr kleinen Kinder, aber hey, ich mache jetzt Mackie Messer in Australien. Das war eine schmerzhafte Erfahrung.
Du hast den Spagat beschrieben zwischen beruflicher Verwirklichung und deinem Anspruch als Vater. Ich kenne das von mir, ich werde keiner der beiden Seiten irgendwie annähernd gerecht.
Aber ist doch furchtbar, oder?
Ja.
Ja.
Wie empfindest du das? Hast du schlechtes Gewissen deinen Kindern gegenüber oder weil du sagst, du hast ja schon viel aufgegeben, um quasi ein präsenter Vater zu sein.
Mhm.
Kannst du dir das auch manchmal so sagen, dass du ja auch viel aufgegeben hast und das Beste gibst und die Zeit nimmst oder bist du da eher so wie ich und klopfst weiter auf dir rum?
Also was ich gelernt habe in meinem Leben, dass ich selber zu mir gut sein muss. Dass eine Selbstfürsorge betreiben muss, eine Psychohygiene betreiben muss, dass es mir gut geht. Weil vielleicht kümmert sich meine Frau drum, vielleicht auch noch meine Mutter, mein Vater, aber dann hört es irgendwie auch schon auf. Aber in erster Linie möchte ich das für mich selber leisten. Und für mich ist dann Framing ganz wichtig. Also mich wirklich zu fragen, bringt dieser Gedanke jetzt was? Ist das eine Selbstsabotage? Ist das etwas, was mich weiterbringt, was mir hilft? Und ich muss feststellen, der Gedanke von, ich werde nichts gerecht, das bringt mich ja nicht weiter. Das lässt mich ja nur irgendwie dem eigenen Leben hinterherhecheln. Und ich versuche es mir eher so zu framen, dass ich meine Kinder so doll liebe, wie ich nur kann. Dass ich so viel da bin für meine Kinder, wie ich nur kann. Und wenn mir das nicht gelingt, dann gelingt mir das nicht, aber dann sind sie vielleicht irgendwann mal so alt, dass ich ihnen erklären kann, da habe ich es nicht gut gemacht. Ich finde auch dieses, sich zu entschuldigen bei seinen Kindern so wichtig, auch jetzt schon, dass sie das vielleicht noch gar nicht verstehen, aber dass man sagt, ich kann heute für euch nicht da sein, ich muss arbeiten gehen oder ich habe das nicht gut gemacht heute Nacht und habe euch angebrüllt, weil ich nicht mehr konnte, es tut mir leid. So, das mag killefitzig klingen, aber ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass die Kinder die Unzulänglichkeit des Vaters lernen. Dass der Vater kein Held ist, sondern dass der ein Mensch ist, dass der Fehler macht. Dass der manchmal nicht weiter weiß, nicht weiter kann. So, das finde ich extrem schwer, mir auch selber zu sagen, aber ich habe keine andere Wahl. Was soll ich machen?
Lass uns mal zum Lampenfieber zurückkehren.
Das Lampenfieber, das furchtbare Lampenfieber.
Du hast die Situation bei der Premiere von Don Carlos recht eindrücklich beschrieben. Du hast es dann irgendwann, hast du entschieden, das zu nehmen und zu deinem Beruf zu machen, sich um Lampenfieber zu kümmern bei anderen Menschen.
Ja.
Als Coach. Wie kam es dazu?
Also ich habe ziemlich früh angefangen, in meiner Schauspielerkarriere an der Schauspielschule zu unterrichten und habe also da Schauspieltraining gegeben für junge Menschen und habe gemerkt, dass die Hälfte der Arbeit, vielleicht sogar mehr als die Hälfte der Arbeit mit den Studierenden, gar nicht unbedingt am Stoff, am Text ist, sondern eigentlich an der Person, an der Persönlichkeit, am Umgang mit der Bühnensituation, am Umgang mit Druck, Leistungsdruck, Versagensangst, Blackout-Angst. Und habe dann in der Schauspielschule eigentlich wie so ein System entwickelt, wie ich die Studierenden, die genauso aufgerissen waren, wie ich damals einer war, vielleicht wollte ich es dann besser machen als meine Dozenten damals mit mir, habe die gecoacht in so Auftrittsstrategien, wie man sozusagen sich gut sortiert, mehr oder weniger. Und habe das immer parallel gemacht. Und dann habe ich mal, das war dann schon hier in Berlin, habe ich diese wunderbare Tennisspielerin Andrea Petkovic kennengelernt und die hat gesagt, ist doch verrückt, dass ihr Schauspieler gar nicht so Mentalcoaches habt eigentlich. Also Leute, die euch für den Auftritt und für den Stress im Auftritt vorbereiten. Weil wir Tennisspieler, wir haben das total, dass wir, wenn wir auf den Court gehen, dass wir dann so mental aufgestellt sind, dass wir in dem Moment, wo es wichtig ist, wo es drum um die Wurst geht, also um 16 Uhr die beste Leistung abrufen und nicht um 15 Uhr und auch nicht um 18 Uhr. Also, dass wir auf dem Punkt sein können. Und darüber habe ich ewig nachgedacht und habe dann gedacht, eigentlich würde ich gerne dieses System, was ich für die Studierenden erfunden habe, in die Welt transportieren und Menschen helfen, denen es genauso schlecht geht, wie es mir damals ging. Und habe eine Weiterbildung gemacht als systemischer Coach und habe angefangen, mich mit Menschen zu treffen und zu unterhalten, die meine Hilfe brauchen. Und so ist die Berliner Lampenfieberambulanz ins Leben gerufen worden.
Ist es auch etwas, was du für dich selbst machst? Also es klingt ja auch schon wieder so ein bisschen nach einer Heldengeschichte, ne? Du hast diese Situation erlebt und denkst so, jetzt muss ich mich der Situation ermächtigen.
Mhm.
Und anderen dabei helfen?
Mhm.
Ist das was du auch für dich selbst tust?
Boah, das ist eine schwierige Frage.
Oder anders gefragt, in deiner Arbeit als Coach,
ja,
wo du Menschen dabei hilfst, das Lampenfieber abzulegen, lernst du dann auch selbst dabei? Oder würdest du sagen, du hast es im Griff?
Ich habe es im Griff.
Du hast es im Griff?
Ja. Ich lerne vielleicht im Austausch mit Menschen generell was über mich in der Reflexion. Aber ich würde sagen, das ist nicht der Platz in der Lampenfieberambulanz, wo Menschen kommen, die sagen, ich habe ein massives Problem. Ich habe in 3 Wochen einen großen Vortrag vor der versammelten Mannschaft, vor der Firma. Hilf mir bitte, ich sterbe. Ich habe Angst, dass ich nicht mehr sprechen kann da. Dann geht es, glaube ich, nicht um mich, wie ich mich dabei fühle, sondern da geht es darum, eine schnelle erste Hilfe zu machen, die man dann vielleicht noch verlängert in etwas, was eher ganzheitlich nachhaltiger ist. Aber vielleicht ein anderer Gedanke dazu. Eine ganz tolle Therapeutin, die mich auf dem Weg begleitet und mir als Mentorin eigentlich sehr hilft, Nadja von Saldan, sagt immer, du darfst den Leuten nicht helfen wollen. Du kannst dich anbieten mit deinem Know-how, mit deiner Erfahrung, mit deinem Wissen. Du kannst einen Raum zur Verfügung stellen, wo die sich öffnen können. Dann kannst du arbeiten mit denen und diesem Instrumentarium, was du hast. Aber in dem Moment, wo du helfen willst, bist du eigentlich schon auf verlorenem Posten. Das finde ich total interessant. Also da geht's gar nicht so richtig um mich dabei, sondern es geht eher dabei, mich als Mentor zur Verfügung zu stellen oder als Medium zur Verfügung zu stellen oder meinen Erfahrungsschatz zur Verfügung zu stellen.
Was ist denn Lampenfieber? Also wir sprechen von Lampenfieber und in meinem Kopf geht sofort das Bild an, ein Schauspieler steht auf der Bühne und hat vorher eben Schiss. So, aber das hat ja auch andere Ausprägungen.
Also
wenn ich anfange, irgendwie ein Video zu produzieren für Social Media oder so, habe ich da vorher auch Schiss, obwohl mir keiner zusieht, erstmal, unmittelbar. Was passiert da?
Also Lampenfieber ist eigentlich eine soziale Versagensangst. Es ist etwas, was du nicht alleine für dich hast. Oh, ich habe jetzt Lampenfieber, so wie du Angst vor Spinnen hast, da kommt eine Spinne vorbei, wow, ich habe Angst. Sondern Lampenfieber ist eigentlich eine Versagensangst, die aufkommt mit selbstlimitierenden, selbstsabotierenden Gedanken, die dich klein machen, die meistens aus der Kindheit irgendwo kommen. Glaubenssätze, die sich deiner so ermächtigt haben, dass du in einen Angstkreislauf, in einen Strudel gerätst, der dich daran hindert, dich frei auf der Bühne vor anderen Menschen zu entfalten. Das ist jetzt Lampenfieber. Da gibt es sicherlich eine richtige psychologische Erklärung dafür, aber finde ich jetzt nicht so interessant.
Also im Prinzip Versagensangst vor einer unbestimmten Vielzahl von anderen Menschen.
Das kann manchmal auch eine Person nur sein. Ich habe einen ganz wirklich sweeten, interessanten Fall jetzt gehabt, die letzten Wochen, von einem jungen Mann, der hat die Beziehung seiner besten Freundin mitverfolgt, als heimlich Liebender sozusagen. Und jetzt hat die sich getrennt von ihrem Partner und jetzt ist seine Chance gekommen. Jetzt will er das endlich in die Hand nehmen und möchte sozusagen mit dieser Frau zusammenkommen. Und der ist zu mir gekommen und hat gesagt, wie schaffe ich dieses erste Date, wie schaffe ich das? Also es gibt auch solche Fälle, die kommen, die sagen, es muss ja nicht der Job sein, sondern ich habe Angst vor meinem Schwarm, ich mache mir ins Hemd, wie stelle ich mich auf, dass ich da gut durchkomme, dass ich da gut hinkomme?
Und genau das werde ich dich gleich fragen, nach praktischen Tipps, Menschen, die vielleicht aufgeregt sind, in irgendwie spezifizierten Situationen damit umzugehen, mit dieser inneren Angst. Mhm. Kannst du gleich im Bonusteil dein volles Know-how hier ausblenden. Bevor wir nämlich zum Schluss kommen, dieses Hauptgesprächs, möchte ich mit dir ein kleines Spiel spielen.
Und ich nehme mich mit dir auch, das ist die Überraschung, die ich mitgebracht habe. Deswegen müssen wir schnell sein.
Wer fängt an? Okay, dann musst du schnell sein. Ich lese dir jetzt Sätze vor.
Genau, erklär du erstmal deins, dann erklär schnell meins und dann spielen wir die hintereinander.
Perfekt,
wollen wir?
So machen wir es.
Okay, erklär du deins.
Ich lese dir ein paar Sätze vor, die sind unvollständig.
Ja.
Und du kannst sie mehr oder weniger lang beantworten, vervollständigen. Und weil wir jetzt keine Zeit haben, weil du auch noch ein Spiel mit mir spielen willst, möchte ich bitten, dass du dich kurz fasst.
Und ich lese dir Zitate vor, die bei uns zu Hause auf dem Klo liegen. Das Spiel heißt, bin ich normal? Es sind Zitate und du musst einfach nur sagen, ja oder nein oder kenne ich nicht oder kannst du einfach auslassen. Aber erstmal du deine.
Nice, machen wir. Wir fangen an. Ja. Ein echter Mann.
Bist du für mich zum Beispiel.
Weil das hat mir ja noch niemand gesagt.
Doch, weil du Verantwortung übernimmst für dich, deine Gefühle, die Gefühle deiner Ex-Partnerin, die Gefühle deiner Kinder und damit sozusagen dafür sorgst, dass es dir und allen anderen um dich herum gut geht.
Ich lasse es mal so stehen. Danke dir.
Sehr gerne.
Die wichtigsten Männerfiguren meiner Jugend?
Onkel Scar. Aus König der Löwen, weil ich das toll fand, wie gemein der war.
Echt?
Ja, ich habe das geliebt. Ich habe das geliebt, wie gemein der war. Ich fand das toll.
Männliche Vorbilder sind für mich heute?
Mein Vater, wie der das gemacht hat mit uns Kindern, wie der seine Zeit weit voraus war. Und das schließt an die erste Frage an, die du mir gestellt hast. Alle Männer, die mutig genug sind, zu sagen, ich weiß es nicht, ich bin es nicht, ich kann es nicht. Und ist doch egal. So, also ich kann das nicht an einer Person festmachen. Es ist eher so ein Prototyp, den ich aber ehrlich gesagt auch sehr suche, diesen Männertyp. Ja.
Okay, vielleicht erübrigt sich dann die Antwort auf diese Frage. Von meinem Vater hätte ich gerne gelernt.
Sport. Verdammt nochmal. Ich wünschte, er hätte mir irgendwie, ich hätte den Spaß am Sport irgendwie kennengelernt. Und ich hätte gern, das habe ich dann erst auf der Schauspielschule gelernt, Literatur. Literatur war mir völlig verschlossen. Ich habe auf der Schauspielschule angefangen zu lesen. Es wäre cool gewesen, es wäre schon 2-3 Minuten früher passiert.
Ja, gemähnlich. Ich habe erst mit, weiß ich nicht, 18, 19.
Krass, oder?
Ja. Vorher kein Buch angefasst. Ja. Etwas, was mir schwer über die Lippen kommt, ist:
Ich bin cool. Oder: Das kann ich richtig gut. Das kommt mir schwer über die Lippen, glaube ich.
Was kannst du denn richtig gut?
Kochen kann ich gut. Menschen zuhören kann ich gut. Und Italienisch sprechen kann ich auch gut.
Si?
Si, certo.
Angst macht mir
die Welt, in der wir gerade leben. Die Verrohung und die Zuspitzung auf gut, böse, laut, leise, schnell, langsam. Das ist mir viel zu unterkomplex. Und ich habe Angst, dass ich oder wir, die ähnlich denken, irgendwann mal in der Unterzahl sind.
Ich wünschte, mehr Männer würden darüber sprechen.
Dass sie traurig sind, dass es ihnen nicht gut geht, dass sie Erektionsschwierigkeiten haben, dass sie unzulänglich sind. Das fehlt mir. Das ist doch, was ist das für ein Käse, dass wir immer denken, wir müssten irgendwie stark sein, hätten alles unter Kontrolle. So.
Erwischst du dich manchmal selbst dabei?
Natürlich. Na klar.
Ich hätte gern schon früher verstanden,
dass Aufregung und Lampenfieber keine Schwäche ist, sondern eigentlich ein Zeichen davon, dass uns etwas besonders wichtig ist.
Letzte Frage. Die schönsten Tränen
waren die Tränen, als meine Kinder gekommen sind im Kreißsaal. Das war wirklich krass. Das war wirklich krass, wie die Gesichter von meiner Frau und mir aufeinander lagen und die Tränen haben sich gemischt. Irre. Das werde ich nicht vergessen.
Stimmt. Ich erinnere mich gerade auch daran. Krass.
Ja. Jetzt darf ich aber auch meine Fragen stellen. Ja, oder stimmt. Hast du noch?
Nee, bitte.
Nee, hast du noch eine?
Nee, bitte.
Hau raus.
Ich wollte gerade schon abmoderieren, aber ich habe deine Schwierigkeit vergessen.
Entschuldige bitte, ja? Kannst auch mit Ja oder Nein einfach nur antworten.
Okay, aber okay.
Und los geht's. Ich bin ein riesiger Feigling.
Ja.
Meine Kinder sind nur mittelmäßige Menschen, die in gewisser Weise mein Leben ruiniert haben. Es ist nicht alles ernst zu nehmen. Komm schnell.
Nein.
Ich wäre gern wieder ganz klein, damit man mich in den Arm nimmt und mir sagt, dass alles gut wird.
Ja.
Ich bin weitaus gemeiner, als andere Leute denken.
Nein.
Ich sehne den Tod eines Verwandten herbei, um dessen Erbschaft einzusammeln.
Nein.
Um mir die Bewunderung,
I wish. Ja, mir gibt's
nicht so. Um mir die Bewunderung anderer Menschen zu sichern, erzähle ich manchmal kleine Lügen.
Ja.
Ich verstecke anderen gegenüber mein wahres Ich.
Ja.
Sobald ich auf einer Party ankomme, kann ich es gar nicht erwarten, wieder zu gehen.
Ja.
Oh, es geht mir ganz genauso. Scheiße, wenn man dann bleiben muss.
Ist das,
ne,
auch Lampenfieber?
Nein, das ist einfach nur kein Bock, da zu sein. Wenn man dann bis um 12 bleiben muss, weil dann reingefeiert wird.
Oh, ja, aber ich meine auch diese Aufregung vor Partys.
Oh,
wenn ich
nein.
auf eine Party komme und da kenne ich nicht alle.
Wir haben keine Zeit, Sebastian, es muss weitergehen. Manchmal denke ich über die Genitalien von Menschen nach, die ich im Grunde abstoßend finde.
Ja klar, die ganze
Zeit.
Das
sind voll die gute, voll die guten Fragen. In vielen Bereichen hat meine Angst bereits all meine Hoffnung zerstört.
Ja.
Mein Smartphone, iPhone ist für mich einiges interessanter als andere Leute.
Nein.
Zu meiner Verwunderung habe ich oft Lust, Fremde auf der Straße anzumachen.
Nein.
Und die letzte? Oh nee, das ist jetzt auch noch so eine traurige Frage. Jetzt musst du gut abmoderieren. Achtung, in stressigen, traurigen und einsamen Phasen in meinem Leben haben sich gelegentlich schreckliche Szenen abgespielt.
Ja.
Das waren meine Fragen. Die liegen bei uns zu Hause auf dem Klo. Wenn du vorbeikommst, kannst du sie noch 20 andere angucken.
Richtig schön, dankeschön.
Sehr gerne.
Das hat mir richtig Freude gemacht. Wir haben jetzt gesprochen über den ja schon fast existenziellen Kampf, den Lampenfieber auslösen kann bei dir. Bei deinen KlientInnen. Und wir haben darüber gesprochen, woher das kommt und was man machen kann. Und was man aber ganz konkret macht, um diese Angst vielleicht zu verlieren, um daran zu arbeiten, das kannst du uns gleich im Bonusteil erklären. Du bist ja Profi auf dem Gebiet. Seit wie vielen Jahren machst du das jetzt schon?
Naja, mit den Schauspielstudierenden bestimmt schon seit 15 Jahren.
Und die Lampenfieberambulanz?
Seit 3 Jahren.
Genau da machen wir jetzt also weiter im Bonusteil. Und da kannst du deine Erfahrungen sammeln und für die Hörerinnen und Hörer wird es da ganz praktische Tipps geben. Nicht nur Lampenfieber, wenn ihr nämlich keine SchauspielerInnen seid, haben wir auch gerade schon besprochen, gibt es ganz andere Situationen im Alltag, wo einem das helfen kann. Und da freue ich mich, dass du jetzt hier als Experte sitzt und uns ein bisschen in die Hand nimmst. No pressure. Den Bonusteil findet ihr wie immer direkt unter dieser Folge in der Podimo-App. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich sehr, wenn ihr den weiterempfehlt. Allen Personen, von denen ihr meint, die müssten den auch unbedingt hören. Um nicht zu verpassen, folgt bitte dem Instagram-Kanal männerweinheimlich-podcast. Und den Link und alle Links auch zur Lampenfieberambulanz und so weiter und so fort findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wir hören uns gleich im Bonusteil.
Ich bedanke mich für das schöne Gespräch.
Danke dir. Das war Männer weinen heimlich für diese Woche. Wenn du die neueste Folge immer sofort hören möchtest, lad dir die Podimo-App kostenfrei runter. Es ist keine Registrierung oder Bezahlung notwendig. Die neuen Folgen erscheinen dort im kostenlosen Bereich der App. Diese Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes.